Als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe und über den Predigttext nachgedacht habe, kam mir die Erinnerung an einen Besuch der Jahrestagung der amerikanischen biophysikalischen Gesellschaft in Erinnerung. An dem dritten Abend dieser Tagung findet regelmäßig die sogenannte National Lecture, also so eine besondere Vorlesung, statt, die von einem dafür ausgezeichneten Wissenschaftler gehalten wird. Danach findet eine riesige Party mit Band und Tanz statt. Tanzen ist zwar etwas, wofür ich mich überhaupt nicht interessiere, aber die Getränke, also zumindest die alkoholfreien Getränke, gab es kostenlos und, das war für mich immer das Wichtigste, es gab ein riesiges Dessertbuffet. Man nimmt sich einen Teller und packt sich alles drauf, was das Herz begehrt. 3 große Kugeln Eis. Und dann kommen viele Töpfe mit sogenannten Sprinkles, also kandierte Kirschen, bunte Smarties, krokant, Schokostreusel, Walnüsse, Rosinen, Schokolade oder Erdbeersoße, you name it. Also du suchst dir das aus. Alles, was drauf passt. Oder man geht an ein anderes Buffet, da gibt es Torten und Pies und jede Menge Kuchen. Oder man kann sich an einem anderen Tisch aus kleingeschnittenen Früchten sich einen Obstsalat selber zusammenstellen. Und wer süß nicht mag, der hat die Möglichkeit, am Käsebuffet sich zu bedienen. Und wenn man alles aufgegessen hat und noch Platz ist oder einem noch nicht schlecht ist, dann nimmt man sich einen neuen Teller und fängt wieder von vorne an. Es ist mehr als genug da. Selbst ein Vielfraß wird nicht alles ausprobieren können. Als ich auf einer dieser Tagungen nach diesem wunderbaren Dessertbuffet ins Hotel zurückgekommen war, nahm ich mir meine englische Bibel, um stille Zeit zu machen. Und als ich an diesem Abend den Anfang des 2. Petrusbriefs gelesen habe, um den es heute in der Predigt gehen wird, fiel mir etwas auf. Im Englischen lautet dieser Text etwas anders, als ich ihn von den deutschen Übersetzungen in Erinnerung hatte. Auf jeden Fall hat er mich mit den ganzen süßen Köstlichkeiten im Kopf bzw. im Bauch ganz neu angesprochen. Es war mir in diesem Augenblick so, als hätte der Petrus da auch ein Buffet zum unbeschränkten Zugreifen vor meinem inneren Augen aufgebaut. Als ich wieder zu Hause war, habe ich mir dann den griechischen Text vorgenommen und geprüft, ob diese englische Übersetzung, die ich da gelesen habe, überhaupt korrekt ist. Und siehe da, man kann den Text tatsächlich so übersetzen, wie ich ihn an diesem Abend mit großer Freude gelesen hatte. Ich lese ihn euch jetzt auch, hier ist er in Deutsch. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde der Welt ist, durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar und in der Tugend die Erkenntnis und in der Erkenntnis die Selbstbeherrschung. Und in der Selbstbeherrschung die Geduld und in der Geduld die Gottseligkeit. Und in der Gottseligkeit die Bruderliebe und in der Bruderliebe die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtleer sein. In diesem Abschnitt ist mir so deutlich geworden, was Gott alles zu unserem Leben beiträgt, was er uns geschenkt hat, wie wir es in Vers 4 lesen, und was wir tun müssen, damit es in unserem Leben zur Geltung kommt, nämlich es mit Fleiß darreichen. Das ist tatsächlich so, als wären wir hier zu einem Buffet eingeladen und uns alles auf unseren Teller aufladen dürfen. Und der Eintritt ist frei. Und es wird uns wirklich geschenkt. Das Wort geschenkt kommt zweimal am Anfang des Textes vor. In Vers 3 steht, seine göttliche Kraft hat uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt. Und in Vers 4 lesen wir, er hat uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt. Aber lasst uns zunächst einmal den Text genau anschauen, damit wir diesen genialen Gedankengang erkennen, der in ihm steckt. In der Mitte dieses Textabschnittes steht das Wort Glauben. Auf unseren Glauben hin sind die Verse 3 und 4 hingerichtet, zugespitzt. Und davon ausgehend ist zu sehen und zu verstehen, was in den Versen 5 bis 8 folgt, nämlich welche Wirkung der Glaube, dieser Glaube in unserem Leben hat oder zumindest haben kann. Petrus geht in diesem Brief und natürlich auch in diesem kurzen Abschnitt davon aus, dass er zu entschiedenen Christen, wie wir das heute nennen oder formulieren würden, spricht. Im ersten Vers des Briefes, den ich nicht gelesen habe, spricht er die an, die den gleichen kostbaren Glauben in uns empfangen haben. Und hier in Vers 4 schreibt er über uns, damit ihr durch sie, die Verheißungen, Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr aus dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Hier kommt klar zum Ausdruck, dass in unserem Leben große Veränderungen stattgefunden haben. Wir sind durch unsere Bekehrung aus der gottlosen Welt der todbringenden Herrschaft der Mächte entkommen und haben uns in den Herrschaftsbereich Gottes begeben, der uns zu Teilhaber der göttlichen Natur macht. Und damit ist gemeint, dass wir Anteil an seinem Wesen haben. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17, hat Paulus das so formuliert. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und damit wird klar, dass durch diese Aussage, die hier steht, in unserem Abschnitt, damit ihr Teilhaber der göttlichen Natur werdet, dass dieser Prozess noch nicht abgeschlossen ist. Er wird uns durch unser ganzes Erdenleben hindurch begleiten, er wird andauern, weil unser Anteil an der göttlichen Natur immer mehr werden wird. Wenn wir nun Menschen sind, die sich entschieden haben, ihr altes Leben abzulegen und das neue Leben zu leben, das Gott uns geschenkt hat, dann brauchen wir uns nicht mit dem bisschen zu begnügen, was wir selbst aufbringen oder leisten können. Da Vers 3, seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Und als ob das nicht genug wäre, führt Paulus dann Petrus im Vers 4 noch hinzu, durch die, das heißt seine eigene Herrlichkeit und Tugend, hat er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt. Weil ich bisher eigentlich an dieser Stelle immer weitergelesen habe, ist mir die Bedeutsamkeit dieser Aussage nie so richtig bewusst geworden, ist nicht so richtig angekommen. Und deshalb will ich es hier noch einmal wiederholen. Hier steht, wie schon gesagt, zweimal geschrieben, dass Gott uns beschenkt. Und das Wort schenken heißt nichts anderes, als dass Gott uns in seiner Vollmacht und Freundlichkeit etwas zukommen lässt, was wir nicht verdient haben oder uns verdienen müssen. Und diese Geschenke umfassen zunächst alles, was zum Leben und zur Gottseligkeit dient. Und dann kommen noch die kostbaren und größten Verheißungen dazu. Und das ist hundertprozentig wahr. Aber glaubst du das? Sagst du in deinem Herzen, jawohl, darauf vertraue ich, darauf baue ich in meinem Alltag, das nehme ich für mich in Anspruch. Vermutlich sagen wir eher, wenn ich ehrlich bin, muss ich bekennen, dass ich nicht viel davon merke, dass das wahr sein soll. Und das ist nichts Ungewöhnliches. Viele Christen machen die Erfahrung, dass in der Bibel Dinge stehen, die sie noch nicht erlebt haben. Und dann sind oder stehen diese Aussagen der Bibel als theologische oder als symbolische Wahrheiten auf der einen Seite in unserem Leben und auf der anderen Seite stehen unsere Erfahrungen oder um genauer zu sein, unsere fehlenden Erfahrungen, die uns sagen, kann das sein? Wenn wir solche gewaltigen Aussagen hören und lesen, sagt unser erfahrungsgewitzter Verstand, so kann das nicht gemeint sein. Und dann wird unser Herz verunsichert. Seine göttliche Kraft hat uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat. Noch einmal, glaubst du das? Diese Frage führt uns zum Zentrum dieses Textabschnittes und zum Zentrum unserer neuen Natur, zu unserem Glauben. Glauben ist eben nicht ein gedankliches Fürwahrhalten, das mich hindurchträgt, wenn mein Leben wieder einmal nicht das hervorbringt, was es nach dem Wort Gottes bringen kann. Nein, unser Glaube ist, wie Luther das gesagt hat, ein lebendig, wirkend, tätig, mächtig Ding. Glauben beschreibt nichts anderes als unsere Beziehung zu Gott. Glauben ist nie einseitig etwas, was wir hier auf Erden aufbringen müssen. Zu glauben heißt, mit Gott verbunden zu sein, zu vertrauen, dass Gott treu ist. Und treu zu sein gegen Gott, der uns vertraut. Unser Glaube ist für unser neues Leben so notwendig, wie für jede körperliche Zelle der Stoffwechsel notwendig ist. Denn den Glauben gering zu achten, zu verkennen, dass er das Lebenselixier unseres neuen geistlichen Lebens ist, ihn nicht als den Kanal zu verstehen, durch den Gottes Kraft in unser Leben hineinkommt und zu unseren Nächsten fließt, das ist sowas wie eine Selbstamputation. Warum gibt es so viele Christen, die nicht positiv und verändernd in ihre Umwelt hineinwirken? Warum passieren heute so viel weniger Zeichen und Wunder wie in den Gemeinden, von denen wir in der Apostelgeschichte lesen? Warum? Weil wir uns haben einreden lassen, dass es auf unseren Glauben nicht so ankommt, sondern dass der Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes viel wichtiger ist als der Glaube. In Vers 5 werden wir aufgefordert, unserem Glauben etwas hinzuzufügen. Wenn wir es aber nicht dem Glauben, sondern dem Gehorsam hinzufügen, dann werden wir in einer Gesetzlichkeit landen, so wie die Pharisäer, die nichts anderes zu predigen wussten, als ohne Sinn und Verstand ihre Ordnungen buchstäblich zu erfüllen. Und das führte dazu, dass sie Jesus ablehnten, als er dann zu ihnen kam. Und wir würden heute genauso in einem Streben nach Werken landen, das uns die Freude an der Nachfolge rauben und uns bis zur totalen Erschöpfung treiben würde. Die Pharisäer waren richtig stolz drauf, wie sie sich mühsam durch ein Leben hindurch quälen mussten, dessen Regeln sie selbst so kompliziert wie möglich gemacht hatten. Findet ihr so ein Leben erstrebenswert? Jesus fand das keinenfalls gut. Das hat er in den Evangelien mehrfach sehr deutlich gemacht. Aber wie können wir das vermeiden, dass wir in der Falle der Gesetzlichkeit landen? Da gibt es nur einen Weg. Im Glauben leben, durch den Glauben leben und aus dem Glauben zu leben. Ich möchte euch noch einmal die Verse 5 bis 7 vorlesen und dabei das Wort Glauben eigenmächtig durch das Wort Leben ersetzen. Dann lauten sie: Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Leben die Tugend dar und in der Tugend die Erkenntnis und die Erkenntnis die Selbstbeherrschung und in der Selbstbeherrschung die Geduld und in der Geduld die Gottseligkeit und in der Gottseligkeit Bruderliebe und in der Bruderliebe Liebe. Ich muss gestehen, dass ich und mit mir viele andere Christen diese Verse früher wahrscheinlich unbewusst so verstanden haben. Mit dieser Veränderung in dem Text steht hier auf einmal eine Forderung, doch endlich das Leben besser geregelt zu kriegen. Deshalb wendet aber auch allen Eifer auf. Stimmt ja auch. Wir haben alles bisher viel zu lax gesehen, was uns unbequem, zu anstrengend war. Das muss endlich anders werden. Und schon ist der innere Druck da. Wenn wir jetzt noch auf die lange Liste der nachfolgenden Aufforderungen und Erwartungen schauen, ergreift uns das blanke Entsetzen. Wie soll man das jemals schaffen? In deinem Leben fehlt noch Tugend. In deinem Leben fehlt Erkenntnis. In deinem Leben fehlt Selbstbeherrschung. Geduld. Gottseligkeit. Bruderliebe. Und du meinst, du kannst das alles machen? Dann versetze ich den Todesstoß. Der will auch noch Liebe haben. Wer sich da nicht überfordert fühlt, wer meint, das alles in einem Menschenleben leisten zu können, der hat nicht alle Tassen im Schrank. Nein, keiner von uns wird behaupten können, dass er auch nur einen Bruchteil davon erfüllen kann. Das ist doch, was so deprimierend ist, wenn man diese Liste liest und meint, Gott fordert das von uns. Aber genau diese Vorstellung kann sich in uns einschleichen, wenn man denkt, es kommt auf unseren Gehorsam an und nicht auf unseren Glauben. Ich will euch den Unterschied zeigen, wenn wir diese 7 Wesensmerkmale nicht unserem Leben hinzufügen, sondern, wie es in Wahrheit im Text steht, dem Glauben. Eben deshalb wendet auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar und in der Tugend die Erkenntnis und in der Erkenntnis die Selbstbeherrschung und in der Selbstbeherrschung die Geduld und in der Geduld die Gottseligkeit und in der Gottseligkeit die Bruderliebe und in der Bruderliebe die Liebe. Wenn ihr in eurer Bibel nachlest, dann werdet ihr in den meisten Übersetzungen Formulierungen finden wie bietet in eurem Glauben Tugend dar oder erweist in eurem Glauben Tugend. Und diese eher altertümlichen Formulierungen nähren die Vorstellung, dass wir Tugend, Erkenntnis und all die anderen Wesenszüge selbst hervorbringen müssen. Stattdessen ist es so, dass unser Glaube, also das, was unsere Beziehung zu Gott ausmacht, diese Wesensmerkmale förmlich anzieht. Wir müssen uns nicht anstrengen, sie in unser Leben zu bekommen. Das tut der Herr durch seine Kraft und Herrlichkeit, indem er unseren Glauben in unserem Glauben zur Wirkung kommt. Und wenn wir diesen Text anschauen, dann steht da nur, dass wir allen Eifer einsetzen sollen, um unserem Glauben das hinzuzufügen, was Gott dafür bereitgestellt hat. Und wo steht das im Text? Lesen wir nochmal den Anfang, Vers 3. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat. Es ist offensichtlich, wir erleben es am eigenen Leib. Tugend, Erkenntnis, Selbstbeherrschung, Geduld, Gottseligkeit, Brüderliche und Liebe kann man sich nicht einfangen und weitergeben wie ein Infekt. Wir müssen sie haben wollen und sie dann unserem Glauben hinzufügen. Wenn unser Glaube nun kein theologisches Konzept ist, sondern wenn unsere Beziehung zu Gott wirksamer Bestandteil unseres Alltagslebens ist, dann hat der Herr sehr wohl die Möglichkeit, diese wunderbaren Eigenschaften in uns zur Entfaltung zu bringen. Wenn du von ihm einfach das alles nimmst, was er dir anbietet. Schauen wir uns einmal kurz diese Liste an. Am Anfang der Kette steht der Glaube und am Ende die Liebe. Da klingelt es vielleicht bei einigen von euch sofort. Wenn wir an die Aussagen von Paulus im 1. Korintherbrief uns erinnern, schreibt er dort, strebt aber nach den größeren Gaben. Das ist das Ende von Kapitel 12. Und der letzte Vers von Kapitel 13 lautet, Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Wir sollen also eifern, diese größeren oder nützlicheren Gaben unserem Glauben hinzuzufügen. Selbstbeherrschung und Geduld finden wir unter der Frucht des Geistes im Galaterbrief, Kapitel 5. Ebenfalls etwas, was wir nicht machen können, sondern was durch den Heiligen Geist in unser Leben hineinkommt und reif wird. Und wenn der Boden dafür vorhanden ist, und der ist, wie wir heute schon mehrfach gehört haben, unser Glauben, unsere tragfähige und wirksame Beziehung zu Gott. Und in gleicher Weise können wir auch ableiten, dass Tugend, Erkenntnis, Gottseligkeit und Bruderliebe nur aus der Kraft Gottes in unserem Leben Gestalt gewinnen können. Was meint Was meint der Petrus eigentlich, wenn er von Tugend spricht? Andere Begriffe, mit denen das griechische Wort übersetzt wird, sind Tüchtigkeit, Vorzüglichkeit, Stärke, Edelmut, Großmut. Selbstbeherrschung steht für maßvoll sein. Und das griechische Wort für Gottseligkeit meint eigentlich Ehrfurcht vor Gott und die Absicht, Gott gegenüber gewissenhaft zu sein. Und Geduld bedeutet Ausharren, Standfestigkeit. Wörtlich bedeutet oder übersetzt ist es darunter bleiben. Unter dem bleiben, was Gott für uns vorgesehen hat. Bruderliebe und Liebe verstehen wir. Und dennoch wäre jeder dieser beiden Begriffe mindestens eine Predigt für sich selbst wert. Warum ist es Gott so wichtig, dass er uns dies alles, was zum Leben und zur Gottseligkeit dient, also dazu, dass wir Gott gegenüber gewissenhaft sind, einfach schenkt? Und dass er will, dass wir allen Eifer einsetzen, um ein so von Gottes Wesen geprägtes Leben zu entfalten. Ich denke, das erklärt der letzte Vers. Denn wenn diese Dinge in euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtleer sein. Und diese doppelt negativen Ausdrücke am Ende des Satzes können wir frei so übersetzen. Lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus tatkräftig und fruchtbar sein. Fassen wir noch einmal zusammen, was wir bisher aus diesem Textabschnitt gelernt und verstanden haben. Mit unserer Entscheidung, uns von der Welt und mit ihren Begierden abzuwenden und Gott zuzuwenden, haben wir Anteil am Wesen Gottes erhalten. Und dieser Anteil äußert sich vor allem in unserem Glauben, wobei Glauben, wie gesagt, unsere Beziehung zu Gott, unser Vertrauen in die Treue Gottes bedeutet. Im Glauben haben wir die Vergebung unserer Schuld und das neue Leben empfangen. Im Glauben haben wir uns dem Heiligen Geist geöffnet und die Gaben angenommen. Und durch den Glauben, selbst wenn er nicht größer als ein Senfkorn ist, können wir Berge versetzen. In Markus 16, Vers 17 und 18 sagt Jesus, diese Zeichen aber folgen denen, die glauben. Und diese Zeichen sind, in meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranken werden sie Hände legen und es wird ihnen besser gehen. Aus diesem Glauben heraus sind wir auch in der Lage, Eifer dafür zu entwickeln, mit beiden Händen zu ergreifen, was Gott für uns bereithält, um es in unserem Leben zur Entfaltung zu bringen. Tugend, Erkenntnis, Selbstbeherrschung, Geduld, Gottseligkeit, brüderliche Liebe und Liebe. Und in dem Maße, in dem sich diese Wesensmerkmale in unserem Leben entfalten und zum Tragen kommen, werden wir fähig, aus der Erkenntnis unseres Herrn eine wirksame, das heißt eine unsere Umwelt veränderndes und prägendes Leben zu führen und für Gott Frucht zu bringen. Als ich vor 2 Wochen diesen Text gelesen habe und er sich mir in der Vorbereitung für diese Predigt ganz neu erschlossen hat, da gingen mir die Augen auf dafür, dass Gott uns mit unserem neuen Leben wirklich zu einem Bankett eingeladen hat, bei dem wir uns auf ein Buffet stürzen können und daran bedienen dürfen. Und ein Buffet, gegen das selbst das gewaltige Dessertbuffet auf der Tagung, von der ich anfangs gesprochen habe, rein gar nichts war. Es bleiben noch 2 Fragen. Wo ist denn dieses Buffet und wie bediene ich mich daran? Und ich möchte versuchen, als letztes eine Antwort auf diese 2 Fragen zu geben. Wo ist dieses Buffet, auf dem diese Wesensmerkmale liegen, die wir unserem Glauben hinzufügen sollen? Die Antwort ist ganz einfach. Dieses Buffet ist überall da, wo du Gemeinschaft mit deinem Herrn hast. Es kann in deiner stillen Zeit sein. Oder zum Beispiel, wenn du mit deiner Familie oder am Arbeitsplatz wieder einmal an die Grenzen deiner Geduld gekommen bist. Dann kannst du in so einer Situation den anderen dafür die Schuld zuschieben oder einfach auch bloß deprimiert sein, dass du schon wieder versagt hast. Aber du kannst dir auch bewusst machen, dass Jesus bei dir ist, trotz deines Versagens. Und mit ihm reden und ihm sagen, Jesus, ich bin so unfähig, weil ich immer wieder aus mir selbst heraus versuche, solche Situationen zu meistern. Dabei hast du mir doch zugesagt, dass du mir alles schenken willst, was ich zum Leben brauche. Ich vertraue dir. Und weil du mir Geduld als geistliche Frucht bereits in mein Leben eingepflanzt hast, so bitte ich dich jetzt, dass du sie in mir spürbar machst. Ich will sie wie eine reife Frucht ergreifen, die man pflücken kann. Und ich danke dir dafür, dass du das jetzt tust. Und wenn du das tust, wenn du so in einer solchen Situation mit Jesus redest, dann wirst du erstaunt sein, was in deinem Inneren passiert. Ich habe vor ein paar Wochen mit einem Bruder genau über dieses Problem und unsere Möglichkeiten gesprochen. Und eine Woche später, als wir uns das nächste Mal getroffen haben, wusste er freudestrahlend zu berichten, dass in einem Gespräch, das er schon zigmal führen musste, es ihm auf einmal mühelos möglich war, ruhig zu bleiben und seinem Standpunkt Gehör zu verschaffen. Jesus hat es getan. Warum? Weil er sich dafür geöffnet hat, weil er es gesehen hat und ergriffen hat. Wenn du schon oft gebetet hast, Herr, gib mir Geduld und anschließend ist nichts passiert, dann kannst du jetzt verstehen, warum. Die Geduld lag schon längst vor dir auf diesem reich gedeckten Buffet des himmlischen Vaters. Das Problem war, dass du nicht zugegriffen hast. Der Heilige Geist kommt nicht, packt dich am Hals, befiehlt dir, mach den Mund auf und stopf das dann in dich hinein. Wir sind Gottes Kinder und nicht Gottes Mastvieh. Wir müssen nur im Gebrauch nehmen, was er uns bereits hingelegt, bereitgestellt hat. Und noch etwas. So ein Buffet macht besonders Spaß, wenn man nicht alleine sich damit beschäftigt, sondern dann mit anderen zusammen und fröhliche Gemeinschaft hat. Das heißt, dass wir in der Gemeinschaft zu Gott kommen und miteinander austauschen, was wir von diesem Buffet genommen, was wir besonders genossen haben und einander Appetit machen, damit wir erfahren, was besonders gut und wohltuend ist. Die zweite Frage ist, wie bediene ich mich daran? Das, was der Text dazu sagt, ist nur, dass wir es unserem Glauben hinzufügen sollen. In dem Beispiel mit der Geduld habe ich ja gerade eben eigentlich schon gesagt, wie man das macht. Ich bitte den Herrn darum, dass er mir die Augen dafür öffnet, für das öffnet, was wir brauchen. Und in Vers 5 steht, dass wir allen Fleiß aufwenden sollen. Und so steckt in dem griechischen Wort auch die Bedeutung von Fleiß, die Bedeutung Ernsthaftigkeit und Verlangen. Und somit wird klar, hier ist gemeint, dass mein Wunsch nach einer Veränderung meines Wesens nicht Ausdruck bloß einer Stimmung ist, sondern dass ich verstanden habe, dass ich diese Veränderung wirklich brauche, weil ich Jesus erkannt habe und ihm gefallen will. Und weil ich weiß, dass mein Leben sich ändern muss. Dieser Fleiß kann sich im Zustand meines Herzens äußern, aber auch darin, dass ich an diesem Veränderungsprozess dranbleiben will, selbst wenn ich den Eindruck habe, dass sich kurzfristig noch gar nichts geändert hat. Dabei kommt die Rolle des Glaubens in der Beschreibung seiner Wirkung zum Ausdruck, wie sie der Autor des Hebräerbriefs beschrieben hat, im Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 1. Es ist der Glaube aber eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ich bitte Jesus um etwas und rechne fest damit, dass er tut, was er zugesagt hat. Mir kommt da immer in Erinnerung etwas, was ich mir als Student, als ich in Marburg studiert habe, passiert ist. Ich habe ein sehr kleines Zimmer gehabt und der Schrank war so klein, dass ich da entweder die Sommer- oder die Winterklamotten drin hatte. Und an einem Jahr ist es sehr früh kalt geworden und ich hatte meine Wintersachen noch nicht da. Und dann bin ich in eine Telefonzelle gegangen, habe zu Hause angerufen und habe gesagt, Papa, könntest du mir meine Winterjacke schicken? Und dann sagt er, mache ich, packe ich heute Abend noch zusammen, morgen geht's auf die Post. Als ich das Gespräch beendet hatte und aus der Telefonzelle rausgekommen bin, da war für mich das Thema, wie schütze ich mich gegen kaltes Wetter, abgehakt. Die Jacke kam erst 2 Tage später, aber das war kein Problem mehr für mich. Ich wusste, wenn mein Vater sagt, ich schicke dir die Jacke, dann kommt sie. Und wenn Gott uns hier etwas zusagt, der ist noch viel verlässlicher als mein Vater. Ich brauche Geduld und gehe davon aus, dass sie bereits da ist. Ich nehme sie bewusst für mich in Anspruch und verlasse mich darauf, dass sie in meinem Verhalten Frucht bringt. Weil ich damit rechne, dass Jesus durch seinen Geist mit mir durch diese Situation hindurchgeht. Und wenn ich das tue, dann wächst dabei gleichzeitig auch mein Vertrauen in meinen Gott. Noch ein wichtiger Rat: Nimm nicht zu viel auf einmal. Du brauchst keine Angst zu haben, dass das Buffet abgeräumt wird und du was verpasst. Vielmehr muss das, was du nimmst, Zeit haben, seine Wirkung in deinem gelebten Alltag entfalten zu können. Auch wenn das, was wir von Gott empfangen, vollkommen ist, so müssen wir doch noch lernen, es recht und sinnvoll zu gebrauchen. Etwas zu meistern will gelernt sein, selbst wenn man dafür perfektes Werkzeug zur Verfügung hat. Und dann vergiss nicht, dass du immer wieder zum Buffet des Herrn zurückkommst. Es ist der reichhaltigste Ort, den wir Menschen erreichen können, solange wir auf dieser Welt leben. Dort ist für alle Situationen und Herausforderungen, in die wir kommen können, etwas für uns bereitgelegt, damit wir damit unser Leben so gestalten können, dass der Herr geehrt wird und dass es unserem Nächsten gut tut und dass wir Freude daran haben. Und dieses Buffet ist jederzeit geöffnet und zugänglich. Wir wollen uns heute aber nicht darauf beschränken, nur zuzuhören und mit neuer Erkenntnis im Kopf ausgestattet wieder nach Hause zu gehen. Jesus hat auch hier und heute sein Buffet bereitgestellt und jedem von uns eingeladen, hinzugehen und etwas zu nehmen. Wir haben gehört, dass es auf diesem Buffet nebst vermutlich vielen anderen Köstlichkeiten Tugend, Erkenntnis, Selbstbeherrschung, Geduld, Gottseligkeit, Bruderliebe und Liebe bereit liegen. Such dir etwas aus, wonach dein Herz sich sehnt. Etwas, was du vielleicht in deinem Alltag zurzeit schmerzlich vermisst hast. Und bitte den Herrn darum, dass er dir die Augen dafür öffnet und dass du es ergreifen kannst. Und dann komm nach dem Ende des Gottesdienstes hier nach vorne. Hier werden Brüder bereitstehen. Du sagst, was du haben willst, und sie werden für dich beten, sie werden dich segnen und dir zusprechen, dass der Herr dir die Augen dafür öffnet und dass du Kraft und Mut hast, es zu ergreifen. Jesus hat gesagt, alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns durch seine Herrlichkeit und Kraft berufen hat. Durch sie sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt. Glaub es.